Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Ni hao, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ni hao, das heißt guten Tag auf oder in Mandarin, der Sprache in China, denn es geht um den großen Preis von China in Shanghai. Mein Name ist Kevin Scheuren und über diesen großen Preis von China spreche ich nicht alleine. Nein, ich begrüße wie immer ganz herzlich Ole Waschkau.
Hallo Kevin.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, den Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo, ich freue mich.
Bevor wir loslegen, ihr beiden, möchte ich euch gerne die Möglichkeit geben, bei unserem Tippspiel mitzumachen. Ja, das große Formel-1-Tippspiel von meinsportradio.de. Ihr könnt euch noch anmelden, noch dabei sein und einen ganz tollen Preis gewinnen, denn der Saisonsieger, ja, wer am Ende der Saison ganz oben steht, der fährt mit einer Begleitung zum großen Preis von Ungarn 2018. Zwei Karten wurden gestiftet von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, für die Haupttribüne im Wert von 900 Euro. Ihr müsst Anreise und Unterbringung und Verpflegung selber leisten, ja, aber ihr bekommt zwei Karten von uns, ja, und da könnt ihr euch dann eine ganz tolle Zeit machen in Ungarn. Es ist immer sehr ein heißes Rennen, ja, deswegen, trinkt gut. Aber nichtsdestotrotz erstmal natürlich das Tippspiel gewinnen. Meldet euch an meinsportradio.de, dann einfach oben auf den Reiter Aktionen gehen, im Dropdown-Menü Formel 1 Kicktipp auswählen, anmelden, mitmachen und gewinnen. Ja, also noch kann man auf jeden Fall einsteigen und noch viele Punkte machen, denn im ersten Rennen sind zwar schon viele Punkte vergeben worden, aber ihr habt noch genug Zeit, diesen Preis einzusacken. Also schaut da einfach mal auf unsere Webseite. Der große Preis von China, Christian, diese Strecke in China, wie ist die einzuschätzen? 16 Kurven sind es insgesamt, eine oder zwei verdammt lange Geraden, für die neue Formel 1 eigentlich genau das Richtige, oder, vom Layout?
Genau, und es gibt noch ein charakteristisches Merkmal, wo man aus irgendeinem Grund in China aber selten drüber spricht, dass auf diese lange Gerade, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich eine Steilkurve führt. Das ist ein Banking, das ist natürlich bei Weitem nicht so extrem, wie das zum Beispiel in Indianapolis der Fall ist, aber es gibt ein Banking. Ja, klasse, ich freue mich, dass wir die Autos auf dieser Strecke sehen werden. Große Höchstgeschwindigkeiten. Zum ersten Mal gibt es da jetzt auch ein paar schnelle und mittelschnelle Kurven, wo diese neue Aerodynamik so richtig zum Tragen kommt. Das heißt, mit der Einschätzung, wer denn jetzt wirklich ein Top-Auto gebaut hat für diese Saison, werden wir uns möglicherweise ein bisschen leichter tun als nach Melbourne, weil China eben eine ganz andere Strecke ist. Interessanterweise bin ich aber gerade durch Zufall vor ein, zwei Minuten über eine Statistik gestolpert, die eigentlich genau das Gegenteil besagt, nämlich Melbourne, wo alle sagen, der Kurs ist nicht repräsentativ, hat in den letzten paar Jahren fünfmal das Team, das Melbourne gewonnen hat, anschließend den Konstrukteurs-WM-Titel gewonnen. In Shanghai war das nur dreimal der Fall. Ich würde das aber jetzt mal als statistischen Ausreißer werten. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir eine bessere Idee bekommen werden am kommenden Wochenende, wer denn dieses Jahr wirklich top aufgestellt ist und wer ein bisschen weniger.
Da könnte man jetzt ja munkeln, Ferrari im Vorteil, ja. Und überall, wo man jetzt gerade liest, wo man hinschaut, ob das motorsporttotal.com, formel1.de ist oder andere einschlägige Webseiten, Ferrari ist da so ein bisschen als Top-Favorit für China überall eigentlich im Gespräch. Ole, würdest du das genauso sehen?
Dadurch, dass sie das letzte Rennen gewonnen haben und Mercedes geschlagen haben, sind sie natürlich Top-Favorit. Und jetzt müssen sie natürlich auch erstmal beweisen, ob das eine Eintagsfliege war oder ob sie wirklich so gut sind. Und dafür ist natürlich China eine ganz gute Strecke, um das zu tun. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das dann auch der Fall sein wird. Da stellen sich, glaube ich, schon die ersten Weichen für den Rest der Saison an diesem Wochenende.
Also da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz widersprechen. Sehe ich eigentlich noch nicht so. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, Weichenstellung ist immer so ein Wort, Christian. Gerade in den ersten 2, 3, 4 Rennen, da haben wir ja auch schon in unserer Vorberichterstattung über die ganze Saison drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, so die ersten Weichen, wo es hingeht, kann man vielleicht in Barcelona sehen, kann man vielleicht auch in Kanada erst sehen, weil jetzt stehen wir alle am Anfang noch. Alle Teams testen sich aus. Es kommen zwar erste kleinere Updates, aber noch nichts Weltbewegendes, nichts Großes. Alle sind, also vor allem die Top-Teams, sind noch relativ nah beisammen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der große Preis von China eine super Weichenstellung für die Rest der Saison ist. Christian, wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass wir da noch sehr, sehr früh dran sind, um schon Prognosen für den gesamten Saisonverlauf abzugeben. Das Bild wird mit Sicherheit ein bisschen klarer nach China, weil wir zwei unterschiedliche Strecken dann gesehen haben und nicht nur eine. In Melbourne war es tatsächlich so, dass Ferrari und Mercedes absolut auf Augenhöhe waren. Red Bull ist ein bisschen hinterhergehinkt. Von Red Bull wissen wir, dass die größere Updates bringen, also auch vor allem von der Seite des Antriebslieferanten Renault. Da kommt in Barcelona schon ein erster Schritt und dann in Kanada nochmal einer. Alle entwickeln aber extrem weiter und das ist, glaube ich, der Punkt. Also was wir sagen können ist, der Weltmeister wird aus diesen drei Teams kommen. Alles andere wäre eine wirklich Riesensensation. Aber alle Prognosen, die darüber hinausgehen, mit denen wäre ich sehr vorsichtig zu diesem Zeitpunkt. Und eins noch in Bezug auf China. Ich muss da den Prognosen ein bisschen widersprechen oder ich tue das aus meinem rein subjektiven Empfinden. Ich glaube schon, dass Mercedes noch um einen kleinen Zacken besser dasteht momentan als Ferrari. Und ich glaube, dass die das gerade auch in China tun werden mit dieser langen Geraden, weil der Mercedes-Motor oder der Antriebsstrang, den die gebaut haben, der ist nach wie vor das Nonplusultra. Der müsste da zur Geltung kommen. Und Shanghai war immer schon so ein bisschen eine Mercedes-Strecke. Die haben auch 2012 schon den ersten Sieg gefeiert, damals mit Nico Rosberg für dieses Werksteam, als sie noch gar nicht zu diesem großen Siegesrun angesetzt hatten. Also das war immer Mercedes-Terrain. Ob man das jetzt unter diesen neuen Regeln immer noch anwenden kann, das werden wir am kommenden Wochenende sehen. Aber mein Tipp geht so ein bisschen entgegen dem, was mein Kollege Sven Heidinger geschrieben hat, der Ferrari zum Topfavoriten erklärt hat. Ja. Ich würde mein Geld auf Mercedes setzen am kommenden Wochenende.
Ja, da kommen wir jetzt gleich zu bei unserem ersten Knackpunkt für das Rennen in China. Das ist Gas. Und ja, wir haben ja zwei lange Vollgasgeraden, eine länger als die andere. Eine wunderbare DRS-Zone, gerade auf der langen Stadtzielgerade. Ich glaube, da können wir uns theoretisch auf einige Überholmanöver freuen. Also es sollten mehr sein als in Melbourne, denke ich. Trotzdem, Gas würde ja bedeuten, Ole, der Vorteil, wie Christian es gesagt hat, liegt klar bei Mercedes, denn der Mercedes ist auf der langen Gerade nach wie vor das schnellste Auto.
Ja, in der Theorie schon. Ist natürlich die Frage, wie gut dann Ferrari halt auf der Geraden ist oder auch der Renault. Das kann man in Melbourne natürlich so noch nicht sehen, aber hier mit der langen Geraden wird sich das herausstellen. Und natürlich ist Mercedes da in der Motorseite wahrscheinlich noch am besten. Aber ich bin gespannt, wie nah die anderen Teams da rangekommen sind. Und China ist natürlich auch eine sehr spezielle Strecke vom Layout. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das im Endeffekt dann, wenn Ferrari tatsächlich einen Nachteil hat, oder auch Renault, also Red Bull in dem Fall natürlich, wieder ausgleichen wird durch den Rest des Layouts natürlich. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wir haben schöne Infield-Passagen auf jeden Fall. Da kommen wir dann bei dem zweiten Knackpunkt, wird das nochmal ganz wichtig werden. Christian, aber eine Sache ist ganz entscheidend, das Gewicht der Autos. Denn je schwerer das Auto ist, desto weniger kannst du diesen Gasvorteil, den du eigentlich hast, auch nutzen. Und da haben ja einige Teams so ihre Probleme in Sachen Gewicht, ne?
Genau, also nämlich nicht nur die Mittelfeldteams, von denen man das zum Teil ja auch erwarten musste, weil die sich mit den Ressourcen ein bisschen schwerer tun in der Entwicklung, sondern wir wissen es auch zumindest von Mercedes und Red Bull, dass die in Melbourne übergewichtig waren. Jetzt habe ich den Dr. Marco getroffen am vergangenen Wochenende, der hat mir gesagt, in China ist das für Red Bull dank dieser ersten Updates, die kommen schon kein Thema mehr. Ich weiß nicht genau, ob die unter dem Gewicht sein werden schon, also unter dem Mindestgewicht, was ja nicht heißt, dass das Auto zu leicht sein wird, sondern den Rest gleicht man einfach dann mit Ballastgewichten aus. Aber unter diese 728 Kilo zu kommen, heißt einen großen Vorteil, gerade auf Strecken mit China, mit vielen Kurven, weil du, je mehr du drunter bist, desto mehr Gewicht im Auto platzieren kannst an Stellen, wo du das Gewicht haben möchtest. Das heißt, du kannst die Balance entsprechend ein bisschen justieren. Und da ist das Gewicht schon ein Faktor, auch mindestens so stark wie in Melbourne. Sollten die jetzt tatsächlich noch drüber sein? In Melbourne war es so, dass es im Bereich von 5 Kilogramm war bei Mercedes und bei Red Bull. Bei Ferrari wissen wir es nicht genau. Kann auch sein, dass die auch drüber waren. Aber das kostet auf einer Strecke wie China mindestens 2 Zehntel pro Runde. Red Bull sagt von sich aus, die haben das Problem behoben. Bei Mercedes wissen wir es nicht genau. Bei Ferrari tappen wir sowieso im Dunkeln, weil keiner gibt natürlich diese Daten so einfach raus in der Regel. Schauen wir mal, aber das ist ein absoluter Faktor, gerade in den ersten Saisonrennen. Ich glaube, so ab Barcelona, wenn die ersten größeren Updates ans Auto kommen und man sich dann von oben so ein bisschen ans Limit rantastet, weiß, man kann dieses und jenes Teil ein bisschen leichter bauen, weil es sowieso standhält, dann wird das, glaube ich, kein Thema mehr sein. Momentan ist es eins.
Ja, der Grund bei Red Bull war die alte MGUK-Einheit, die alte Energierückgewinnungseinheit im Auto, die ja bei den Testfahrten das ein oder andere Mal kaputt gegangen ist, man sich dann entschieden hat, vor Melbourne die alte MGUK-Einheit einzubauen und dementsprechend 5 Kilogramm mehr an Gewicht an Bord hatte, denn diese alte MGUK-Einheit ist nun mal schwerer als die neue MGUK-Einheit, die jetzt auch in China dann kommen soll. Da sind wir dann, können wir eigentlich auch gespannt drauf sein, denn dann kann man eventuell das Potenzial von Red Bull ein bisschen mehr sehen. Ole, wenn wir jetzt mal die Top-Teams beiseite lassen in Sachen Geschwindigkeit, die Teams, die dahinter kommen, wen siehst du da in China in Sachen Geschwindigkeit als nächsten Anklopfer an die Tür, an eine der Top-3-Positionen?
Ich denke, das werden wieder Williams und auch Force India sein, aufgrund des Mercedes-Motors einfach. Ich bin ein bisschen auf Haas gespannt, weil die hatten ja in Australien eine sehr gute Pace. Bin ich mal gespannt, wie die sich in China schlagen. Da kommen wir ja gleich noch zu, bei den Knackpunkten, was Haas betrifft. Ja. Da könnte es kritisch werden. Aber ich denke, Williams und Force India werden da wieder sich um Platz 4 was die Teams angeht, bekämpfen. Und danach, ich denke, das wird so in etwa sein wie in Melbourne, also da werden auch der Toro Rosso kommen und dann auch Renault, denke ich mal, dann schon.
Christian, sind die Teams wirklich hier krass im Vorteil, die neue Motoren von Mercedes und Ferrari an Bord haben und die, ja, der Renault-Motor, also quasi halt auch das Renault-Werksteam da so ein bisschen im Hintertreffen, was die Geschwindigkeit angeht, die Höchstgeschwindigkeit?
Das sehe ich absolut genauso. Wir wissen, dass ähnlich wie in der Spitze, wo wir diesen Dreikampf der drei Top-Teams haben, das Mittelfeld extrem eng beisammen ist und immer so ein bisschen die Streckencharakteristik und die Tagesform letztendlich entscheiden wird, wer denn dann dieses Mittelfeld anführt. Und da bin ich hundertprozentig bei der Meinung vom Ole, dass sich auch Williams und Force India da in Shanghai gefühlsmäßig an der Spitze des Mittelfelds sehe. Die Ferrari-Teams mit Abstrichen auch. Wir wissen, Toro Rosso hat ein sehr, sehr gutes Auto gebaut. Wir wissen, der Ferrari-Motor ist sehr nahe dran inzwischen, vor allem was die Topleistung betrifft am Mercedes-Motor. Renault wird sich meiner Meinung nach schwer tun. Ich glaube, die werden im Saisonverlauf immer ein bisschen näher daran rücken. Das können wir schon erwarten, weil die haben die Ressourcen oder die finanziellen Mittel, um das Auto weiterzuentwickeln. Aber China kommt für die, glaube ich, noch ein bisschen früh. Nur, wir sind momentan noch in der Phase, wo alle die Autos noch nicht so hundertprozentig verstehen. Das heißt, mit diesen Prognosen, der wird jetzt gut sein, weil er den besseren Motor hat und so weiter, die können natürlich auch immer daneben liegen, weil wenn jemand einen Goldgriff macht beim Setup, weil der das Auto jetzt ganz gut versteht, dann haben wir momentan noch eine Phase in der Saison, wo es der eine halt mal viel besser treffen kann als der andere und dann auch Überraschungen immer drin sind.
Gut, dann lassen wir das Thema Gas und Geschwindigkeit erstmal hinter uns, ja, blicken aber schon ein bisschen voraus. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über einen Knackpunkt, der, denke ich, mindestens genauso wichtig werden könnte, denn das ist das Infield und dadurch auch die Bremsen. Ja, die werden in Mitleidenschaft gezogen, da gibt es viele Stop-and-Go-Passagen, gerade auch das Anbremsen nach den langen Geraden. Das ist nicht ohne in China und wer da Vorteile hat und wer da vielleicht auch das ein oder andere Momentum nutzen kann, darüber diskutieren wir dann gleich hier, wenn es weitergeht, in der Vorschau auf den großen Preis von China in Shanghai, hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört nach wie vor Starting Grid, das Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Präsentiert von motorsporttotal.com, formel1.de. Unser Partner in Sache Motorsport hier auf meinsportradio.de. Wir freuen uns, dass der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de, Christian immer voll dabei ist. Hallo Christian.
Hallo.
Und natürlich auch Ole Waschkau, ne? Weiter dabei. Ole, dein YouTube-Kanal, ne? Den sollten wir doch mal gerade empfehlen.
Ja, der YouTube-Kanal ist toll. Mike Weiss Motorsport News heißt der und da poste ich, sagt man auf YouTube überhaupt posten? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall stelle ich da Videos online, was die Formel 1 betrifft und auch wahrscheinlich im späteren Verlauf dann noch was andere Rennserien betrifft, wenn es da was Interessantes gibt. Werde natürlich auch noch eine Vorschau auf den China Grand Prix machen am Wochenende und es sind aber auch schon ein paar Videos online. Zum einen auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel erst einsteigt, empfehle ich euch mal die Vorberichterstattung quasi zur Testphase zu hören. Da kriegt ihr alle wichtigen Infos über die Autos und ihr kriegt natürlich auch weitere Videos zur Formel 1. Also schaut da mal rein, Mike Weiß Motorsport News und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, weil das ist das ideale Ergänzungsprodukt zu diesem Podcast.
Ja, tut das. Und wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter @ks_0811. Das ist mein Twitter-Handle, Kevin Scheuren von Ole Waschkau. Das ist @MikeWeiss, MikeWeiss. Und wenn ihr Christian Immervoll folgen wollt, dann tut das unter @mst_christianN. Und folgt auch dem motorsporttotal.com-Kanälen und natürlich meinsportradio.de. Und wir kommen zum nächsten Knackpunkt, den wir im Rennen in China mal unter die Lupe nehmen sollten. Und das ist die Bremse. Ja? Das Klima in China, die Luft, das ist alles nicht so gut für die Bremsen. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir nach den langen Geraden harte Anbremspunkte haben, die die Fahrer dann bewältigen müssen. Und das mit den neuen Reifen, mit der neuen Aerodynamik. Ich könnte mir vorstellen, Christian, dass die Bremsen zu einem großen Problem werden könnten für manche Teams.
Ich glaube, dass die Bremsen in China tatsächlich zum Thema werden könnten, denn diese extrem lange Geraden, wo wir Geschwindigkeiten haben von weit jenseits der 330 km/h, das ging in der Vergangenheit eher auf die 340 zu, wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders sein, weil die Autos mehr Aerodynamik haben und dadurch auch vielleicht ein bisschen höheren Luftwiderstand. Aber diese Bremszonen in China tun richtig weh. Und es gibt nicht nur diese lange Geraden, wo die direkt in eine ganz extreme Hairpin reingeht, sondern es gibt auch noch zwei, drei andere Stellen, wo richtig hart gebremst wird. Und da gehen die Bremsen dann schon ans Limit. Vor allem mit diesen Autos, die ein bisschen schwerer sind. Auch das belastet die Bremsen natürlich. Gleichzeitig ist der Bremsweg dieses Jahr kürzer. Und wir haben in Melbourne schon gesehen, dass zumindest ein Fahrzeug, eins der Spitzenfahrzeuge auch, nämlich das von Max Verstappen mit den Bremsen, absolut am Limit war. Dass sich das in Shanghai wiederholt beim einen oder anderen, ist sehr, sehr gut vorstellbar.
Ole, glaubst du, dass die Teams, die auch in den letzten Jahren Probleme mit den Bremsen hatten, und da ist ja auch Mercedes mal dabei gewesen, da auch in größere Probleme kommen könnten?
Ich glaube, das kann so früh vor allem in der Saison hintreffen. Also man hat es ja auch im letzten mit Max Verstappen gesehen und ich denke, dass auch Mercedes davor nicht gefeit ist, in Bremsprobleme zu geraten. Weil die Teams versuchen sich natürlich darauf vorzubereiten, aber so genau geht es dann wahrscheinlich doch nicht, weil man das Auto, wie Christian schon gesagt hat, noch nicht richtig versteht. Deswegen wäre das eine Sache, wo Mercedes hier vielleicht wieder angreifbar ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin aber auch auf die Bremsen von Haas gespannt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil die haben ja da ihre ganz speziellen Probleme mit. Und ich denke, gerade in China, wenn sie das Rennen denn zu Ende fahren können, das war ja im letzten Rennen nicht unbedingt der Fall, könnte es da echt schwierig werden. Ich hoffe, dass nicht die Räder abfallen, so wie damals bei Buemi 2010.
Ich glaube, das können wir alle nur hoffen. Christian, kann Red Bull darauf hoffen, wieder die typische Red Bull-Dominanz, möchte ich nicht sagen, aber diesen Red Bull-Vorteil im Infield zu haben, denn das Infield in China, wenn wir uns das Layout mal angucken, das ist schon nicht ohne. Ja? Also das macht auch Spaß zu fahren, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich bin selber noch nicht da gefahren, ich würde es aber wohl gerne mal machen. Aber ist das so die Stelle, alles so ab von Kurve 2 bis Kurve 11, da wo Red Bull vielleicht das aufholen kann, was sie eventuell auf den langen Geraden nicht schaffen?
In der Theorie gebe ich dir recht. Tatsächlich war das in den letzten Jahren so, je schneller die Kurven waren und je mehr es davon gab, desto besser der Red Bull. Das ist mit Sicherheit geschuldet gewesen, diesen aerodynamischen Kniffen, die der Adrian Newey für dieses Auto entwickelt hat. Ob wir diese Lektion aber dieses Jahr auch noch anwenden dürfen, da würde ich noch ein bisschen abwarten, weil Red Bull hat im Gegensatz zu Mercedes zum Beispiel und auch zum Ferrari ein Auto gebaut, das optisch, also sprich auch von der Aerodynamik her, sehr, sehr schlicht daherkommt. Und meine Vermutung ist, dass man das gemacht hat im Wissen, dass der Renault-Motor ein bisschen weniger Power hat als die Motoren von Ferrari und Mercedes und man bewusst in die Richtung gegangen ist, auf den Geraden nicht mehr das ganz große Defizit zu haben wie in den vergangenen Jahren. Weil in den vergangenen Jahren war es so, Red Bull hat alles in den Kurven gemacht oder sehr der viel in den Kurven rausgeholt, war da auch wahrscheinlich das Beste der drei Top-Teams, hat dafür aber auf dem Geraden verloren. Und ich glaube, nach dem Gespräch, das ich mit dem Dr. Marco jetzt gerade gehabt habe, dass man da im Designkonzept ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist und deswegen würde ich abwarten und mir das anschauen wollen. Was sicher richtig ist, in China haben wir da einen guten Indikator dafür, weil da sehen wir zum ersten Mal die Autos eben in diesen anspruchsvollen aerodynamischen Passagen. In Melbourne war es jetzt tendenziell so, dass Ferrari in diesen Kurven den besten Job gemacht hat. Nur erfordert Melbourne halt auch ein ganz anderes Setup, als das bei Shanghai der Fall ist. Deswegen abwarten und Tee trinken, schauen wir mal. Aber die ersten Strecken, auf denen wir das aerodynamische Potenzial der Autos wirklich gut beurteilen können, sind mit Sicherheit Shanghai und ein bisschen später dann nochmal Barcelona, wo wir auch schon getestet haben.
Jetzt habe ich ja auch deinen Artikel gelesen über das Treffen mit Dr. Helmut Marko. Und da ist mir eine Sache fast schon erschreckend ins Auge gefallen, und zwar, dass der Red Bull nur in einem ganz kleinen Fenster funktioniert. Da dachte ich so, okay, und da hoffen sie jetzt drauf, dass sie in jedem Rennen dieses kleine Fenster treffen. Ich dachte, die wollten wirklich angreifen um die Weltmeisterschaft. Da sollte man doch eigentlich ein allround starkes Auto aufbieten, oder Christian?
Das ist richtig und das haben die, glaube ich, in der Form nicht erwartet. Der Dr. Marco hat mir auch erzählt, dass die ein Aha-Erlebnis hatten und das erst festgestellt haben am Donnerstag der zweiten Tests in Barcelona, also relativ spät im Winter. Die Aussage von Red Bull ist aber auch, dass diese ersten Updates, die in Shanghai jetzt ans Auto kommen, dieses Fenster ein bisschen verbreitern sollten und genau diese Problematik ein bisschen entschärfen. Ob denen das gelingt, ich glaube, das können wir schwer prognostizieren. Das werden die auch selbst möglicherweise erst am Freitag herausfinden. Und selbst am Freitag ist es für die noch schwierig, weil Red Bull im Vergleich zu den anderen Teams noch einen Nachteil hat auf der Motorenseite, der sich auf das Setup ein bisschen auswirkt. Nämlich dadurch, dass der Renault-Motor noch nicht so standfest ist und ohnehin mit der alten MGUK ausgerüstet ist, fahren die einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, am Freitag ein bisschen stärker Schaum gebremst, als das Mercedes und Ferrari tun müssen, was die Motorleistung angeht. Das heißt, dass die Daten, die sammeln können im freien Training, weil sie eben die Motorleistung ein bisschen drosseln müssen, möglicherweise nicht hundertprozentig aussagekräftig sind. Und da haben die tatsächlich momentan ein Problem, wo sie hoffen, dass sich das in Shanghai erübrigt. Ob es ihnen gelingen wird, ich glaube, das werden wir erst während der Trainingstage dann beurteilen können.
Ole, was hast du gedacht, als du das gelesen hast, was Dr. Helmut Marko da gesagt hat mit dem kleinen Fenster?
Ja, es passt natürlich so ein bisschen ins Bild, ne? Also man hat sich bei Red Bull mehr erwartet und das geht wieder in die Richtung des Autos verstehen, dass das bei Red Bull extrem nicht der Fall ist. Allerdings ist man natürlich bei Red Bull ein erfahrenes Team und sie wirken insgesamt auch sehr ruhig, anders als zum Beispiel natürlich McLaren oder Honda. So dass sie wissen, was sie zu tun haben und ihren Weg da gehen werden. Allerdings mit der Weltmeisterschaft, das, was man sich vorgenommen hat, das wird schwierig. Die Stärke des Red Bulls liegt, glaube ich, im Rennen, wie man auch in Melbourne gesehen hat. Und ich hoffe, dass diesmal beide auch gleichwertig am Rennen teilnehmen können, so dass man dann mal sieht, wie gut die wirklich sind. Allerdings der Anschluss ist schon nicht unbedingt da, zumindest in den Trainings und im Qualifying. Da muss man aufs Rennen hoffen und hoffen, dass man dieses kleine Fenster dann in China trifft.
Christian, bist du eigentlich überrascht von der Ruhe bei Ferrari? Also was man so liest, was man so hört, auch da hat ja Sergio Marchionne ein Interview gegeben, der FIA-Zeitschrift Auto. ich zitiere mal kurz: Trotz der intensiven Arbeit, die in den Stärken der Ressourcen und die Qualität des Teams geflossen ist, habe ich eins gelernt, nämlich, dass man nie Vorhersagen machen sollte, aber trotzdem hat man in der Organisation und Kultur des Teams radikale Änderungen vorgenommen. Jetzt wollen wir doch mal wieder eine Prognose machen. Erleben wir aktuell, zumindest aktuell, das stärkste Ferrari-Team, was das Klima innerhalb des Teams angeht, der letzten Jahre, vielleicht seit Michael Schumacher?
Es hat zumindest den Anschein und mich überrascht das deswegen ein bisschen, weil die, das habe ich auch in dem Artikel, wo wir dieses Sergio Marchionne-Interview zitieren, angesprochen, weil die James Allison, den technischen Direktor, verloren haben letztes Jahr in der im Grunde genommen wichtigsten Designphase für das Auto dieses Jahres. Also eigentlich hätte man vermuten müssen, dass Ferrari sich ein bisschen schwer tut, gerade beim neuen Reglement ist so ein Setback auf der personellen Seite natürlich nicht vom Vorteil. Aber offensichtlich, und Sergio Marchionne hat das auch angesprochen, wie du gerade richtig zitiert hast, haben die im Stillen, ohne dass man das groß in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, ein bisschen umstrukturiert in der Gestione Sportiva in Maranello und das scheint zu funktionieren. ohne dass, wie gesagt, wir das von außen mitbekommen haben, weil im Gegensatz zu anderen Teams hat sich Ferrari jetzt nicht mit ganz großen Namen verstärkt, aber ich glaube, man hat ein bisschen die Lektion aus dem letzten Jahr gelernt, wo man nach dieser erfolgreichen oder einigermaßen erfolgreichen, gemessen an den Erwartungen, Saison 2015 relativ groß auf den Putz gehauen hat mit den Aussagen. Da geht ja Ferrari jetzt ganz anders vor, man ist eher zurückhaltend in den öffentlichen Aussagen, aber es hat den Einschlag, als hätten die sauber ihre Hausaufgaben gemacht und jetzt tatsächlich Ordnung und Struktur in dem Laden drin. Das passt auch ins Bild. Sergio Marchionne ist ein Manager, der in der Automobilbranche schon große Erfolge gefeiert hat und diese Strukturen, diese Methodik, die er jetzt beim Ferrari-Team auch implementiert hat, von oben herab, mit eiserner Hand, auch mit öffentlicher Kritik, haben wir vorher manchmal mitbekommen. Aber das scheint sich auszuwirken. Momentan steht Ferrari sehr, sehr gut da. Ob das jetzt in der Entwicklungsschlacht, die mit Sicherheit in diesem Jahr passieren wird, gerade im ersten Jahr dieses Reglements, ob das dann auch nachhaltig ist, werden wir sehen. Aber momentan, glaube ich, tatsächlich ist Ferrari sehr organisiert, wie schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr.
Ole, uns wird ja nachgesagt, wir sind sehr kritisch, was Sebastian Vettel angeht, ne? Wollen wir das jetzt mal vielleicht ein bisschen relativieren? Glaubst du, dass der Einfluss von Sebastian Vettel in dem Team, oder dass Sebastian Vettel jetzt zu etwas wächst, was Michael Schumacher mal war, nämlich auch ein Organisator innerhalb der Garage?
Das weiß ich gar nicht. Es wirkt auf mich eher so, als wäre es tatsächlich eine Teamleistung, wobei man natürlich bei Sebastian Vettel die Bilder in Melbourne gesehen hat, wie er nachts um 10 oder um 3, keine Ahnung, noch im Auto saß und noch am Setup gearbeitet hat. Das kennt man natürlich so in der Form vielleicht nicht mehr ganz so. Ich denke aber schon, dass insgesamt bei Ferrari sich was getan hat und dass dieses Hotshotting, was Ferrari gerne betrieben hat in den vergangenen Jahren, nicht mehr da ist, sondern dass man wirklich einen Plan hat, was man da machen will. Und Sebastian Vettel ist da vielleicht auch jemand, der da so ein bisschen das Ruder in die Hand nimmt. Ich glaube aber, dass Kimi Räikkönen da auch eine entscheidende Rolle spielt.
Christian, eine Sache noch zu Ferrari. Könnte das der neue Weg sein? Man hat ja sehr wenig Kommunikation nach außen tatsächlich. Lässt eigentlich so wenig sich in die Karten gucken, wie es nur geht. Mit Aussagen ist man sehr gebremst, wo wir im Knackpunkt Bremse waren. Und gibt es da die Gefahr, dass andere Teams sich das jetzt wiederum abgucken und sich auch mehr nach innen ziehen? Weil das kann ja nicht im Sinne der Veröffentlichungsarie von Liberty Media sein. Aber wenn das Erfolg bringt, glaubst du, dass andere Teams da so nachziehen könnten in ihrer Kommunikationspolitik?
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass Ferrari da tatsächlich eine Sonderposition hat. Und das zum einen, weil die letztes Jahr mit sehr großen Erwartungen reingegangen sind, auch mit diesen Aussagen von Marchionne in der Öffentlichkeit, die sehr teamkritisch waren. Das hat in den Medien ein bisschen für Unruhe gesorgt. Und natürlich lesen die Ingenieure und Mechaniker die Medien auch. Also auch wenn die alle sagen, die tun das nicht, das tun sie, das weiß ich. Das hilft dann nicht unbedingt in der Kommunikation. Ferrari im Sonderfall deswegen, weil ich glaube, dass die italienische Presse nicht unbedingt vergleichbar ist mit der deutschen, sondern die steht dem Team teilweise sehr nahe. Die ist auch emotionaler, leidenschaftlicher und dass das dann, wenn die Gazzetta hunderttausendfach oder sagen wir dutzendfach irgendwo im Werk aufliegt, dass das schon ein bisschen für Unruhe sorgen kann. Insofern kann ich diese Kommunikationsstrategie nachverfolgen. Das wird mit Sicherheit nicht schaden. Aber die Arbeit, ob das Auto denn jetzt schnell ist oder nicht, liegt letztendlich nicht an der Kommunikationsarbeit. Also es mag ein bisschen helfen, dass die Ingenieure, Mechaniker, auch die Fahrer voll fokussiert ihrem Job nachgehen. Das tut sicher, aber ich würde das auch jetzt nicht überbewerten, um ehrlich zu sein.
Alles klar. Dann wollen wir nach einer kurzen Pause noch auf den dritten Knackpunkt eingehen, den wir uns ausgesucht haben, und zwar die Zuverlässigkeit. Und die wird ganz entscheidend sein, nicht nur bei Bremsen, nicht nur bei der Technik, bei den kleinen Elektronikteilen, sondern auch bei den Reifen, ja, und auch natürlich bei den Fahrern. Ja. Deswegen wollen wir da dann gleich nach einer kurzen Pause darüber sprechen, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, die Vorschau auf den großen Preis von China.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de. Blicken voraus auf den großen Preis von China in der Formel 1. Und der dritte Knackpunkt für dieses Rennen, Ole, ist die Zuverlässigkeit. Und du hattest ja Haas vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Haas in Melbourne, ein Team, was auf sich aufmerksam gemacht hat, aber etwas, auf das wir ja auch schon hingewiesen haben vor dem Rennen in Melbourne, dass Haas gerade in Melbourne sehr stark ist und dann dazu neigt, abzurutschen. Aber da lag es jetzt wirklich nicht daran, dass zum Beispiel Grosjean irgendeinen blöden Fehler gemacht hat. Nee, es ist mal wieder ein Zuverlässigkeitsproblem gewesen. Ist das etwas, was du bei Haas auch in China siehst?
Es könnte natürlich passieren. Das war ja letztes Jahr auch schon so, dass sie immer stark an der Zuverlässigkeit da ihre Probleme hatten. Und man muss natürlich auch sagen, dass es in Melbourne eigentlich nur Romain Grosjean war. Kevin Magnussen war ja so ein bisschen unter ferner Liefen. Ich bin da sehr gespannt auf China, weil man hat ja auch letztes Jahr gesehen, Melbourne hat dem Haas sehr gelegen und auch Romain Grosjean. Und China wird eine ganz andere Herausforderung. Und gerade beim Thema Bremsen bin ich dann wieder, da müssen sie stark aufpassen. Und das beeinträchtigt sie natürlich auch in gewisser Weise. Und sie haben natürlich den Vorteil des neuen Ferrari-Motors, das ist klar. Für Haas wird das, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Rennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder da vorne reinfahren werden. Sie müssen halt schon ein bisschen was leisten, glaube ich, um beide Autos ins Ziel zu bringen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da die Defekthexe wieder zuschlägt. Ähnlich wahrscheinlich wieder bei McLaren, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf. Christian, Zuverlässigkeit ist auch ganz wichtig bei den Reifen in diesem Jahr in China. Reifen werden ja wahrscheinlich eh auch bei jedem Rennen irgendwo ein Thema sein, in China aber umso mehr, denn wie sich Pirelli das jetzt so überlegt hat, könnte es auch da zu einer Einstoppstrategie kommen. Man hat sich ja darüber beschwert in den letzten Jahren, dass zu viele Stopps sind, zu viele Reifenstopps, dass die Reifen zu schnell abnutzen. Jetzt hat man wieder das Gefühl, die Knäckebrotreifen sind zurück und die knabbern sich nur noch ganz langsam ab und dann muss man nur noch einmal stoppen und das in Runde 20, ja. Das ist so aktuell die Prognose. Ein Stopp und das soll reichen in China bei diesen Belastungen?
Wenn Pirelli das sagt, wollen wir denen das mal so glauben. Ich finde das auch gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein, dass die Reifen nicht mehr über Rennenausgänge komplett entscheiden, sondern dass es letztendlich mehr die Fahrer und die Autos sind, die im Mittelpunkt stehen. Das fand ich teilweise ein bisschen schade in den letzten Jahren. Gerade Shanghai ist eine extrem reifenmordende Strecke. Das liegt einerseits an dieser besonderen Beschaffenheit des Asphalts und der Verzahnung mit dem Gummi. Das liegt natürlich auch an den schnellen Kurven und das liegt auch an den hohen Geschwindigkeiten, mit denen teilweise in diese Kurven reingefahren wird. Ich erinnere mich an ein Rennen in Shanghai vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau welches es war, als Kimi Räikkönen im Lotus ein paar Rennen vor Schluss noch an zweiter Stelle lag und dann mit abbauenden Reifen, weil das dann sehr, sehr schnell ging, noch aus den Top Ten, glaube ich, sogar rausgefallen ist. Man verzeih mir, wenn ich die Details jetzt nicht mehr ganz exakt im Kopf habe, aber die Grundrichtung war so eine. In der extremen Form werden wir das dieses Jahr nicht erleben. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Reifen ein bisschen mehr abbauen werden, als das in Melbourne der Fall war. Ganz einfach deswegen, weil diese neuen Autos mit diesen neuen Regeln gerade in den Kurvengeschwindigkeiten deutlich schneller unterwegs sind, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und in den Kurven wirken halt die größten Kräfte auf die Reifen. Also die werden natürlich auch bei hohen Geschwindigkeiten auf dem Geraden belastet, aber in den Kurven, wenn auch die lateralen, die seitlichen Kräfte dazukommen, ist die Belastung auf die Reifen viel, viel höher. Das heißt, diese Prognose von Pirelli, dass die mit einem Stopp da reingehen, kann sein. Ich glaube aber, dass die Tendenz, dass auch zwei Stopps einen Vorteil bringen können, in Shanghai stärker sein wird als in Melbourne.
Aber was machen wir denn jetzt aus dem Argument von dir, dass die Fahrer und die Autos mehr darüber entscheiden sollen, wie die Rennen ausgehen, wenn doch kaum einer überholen kann? Also da müssen wir ja darauf hoffen, dass es in China besser wird, als es in Australien der Fall war.
Ja, das wird auch, glaube ich, der Fall sein. Das hat Max Verstappen jetzt auch am Wochenende gerade gesagt, einfach wegen der längeren Geraden. Die DRS-Zonen kommen da viel stärker ins Spiel, als das in Melbourne noch der Fall war. Ich glaube, das wird sich ein bisschen entspannen im Vergleich zu Melbourne, ganz einfach wegen der Streckenbeschaffenheit. Es ist aber mit Sicherheit so, dass das Überholen ein schwierigeres Thema ist, als das in den letzten paar Jahren der Fall war. Aber, und darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, ich persönlich finde es eigentlich gut, weil es hat natürlich auch einen anderen Aspekt. Einerseits ist, wenn ein Überholmanöver stattfindet, ist das wieder was wert, wohingegen dieses Knöpfchen drücken und vorbeifahren, da kann man drüber streiten, ob das wirklich was zur Show beiträgt. Und vor allem ist es auch umgekehrt der Fall, wenn du halt mal die um ein paar Runden älteren Reifen hast, die schon ein bisschen weiter platt gefahren sind, da hattest du halt in der Vergangenheit überhaupt keine Möglichkeit, dich gegen einen schnelleren Hintermann zu verteidigen. Also ich habe gerade dieses Beispiel Kimi Räikkönen damals im Lotus gebracht. Da hat man jetzt zumindest wieder eine Chance, ein bisschen dagegen zu halten. Aber ich glaube tatsächlich, in China werden wir mehr als die 5 Überholmanöver erleben, die wir in Melbourne gesehen haben.
Ja, und Zuverlässigkeit muss auch an der Boxengasse herrschen, und zwar bei den Strategen, bei den Chefstrategen, Ole. Und da haben sich ja zwei Teams hervorgetan mit einer Strategie, die dann am Ende, sag ich mal, nicht für das erhoffte Ergebnis gesorgt hat. Einmal war das Mercedes und dann war das im hinteren Feld Renault, die da auch nicht gerade klug gehandelt haben, was die Boxenstops von Nico Hülkenberg zum Beispiel anging. Glaubst du, das ist in China bei beiden Teams, dass sie daraus gelernt haben und dass das jetzt besser wird? Ja?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich immer daraus lernen kann. Es ist ja auch einfach mal Pech dabei, so wie es ja bei Mercedes war. Warum jetzt Nico Hülkenberg in Australien zweimal gestoppt hat, das verstehe ich nicht. Aber das könnte natürlich ein ganz interessanter Faktor werden. Vielleicht geht man hier bei einigen Teams auf Sicherheit und stoppt zweimal. Und das könnte natürlich dann wieder ein spannender Faktor werden, sodass da vielleicht einige Teams davon profitieren, so wie es Ferrari in Melbourne getan hat. Aber ich denke, bei Mercedes wird man vielleicht diesen Fehler nicht mehr machen, aber vielleicht einen anderen. Vielleicht macht Ferrari auch den Fehler. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Gerade China ist, was die Reifen angeht, immer sehr interessant. Das weiß ja auch Lewis Hamilton aus der Vergangenheit. Und ich denke, vielleicht wird auch da ein anderes Team von profitieren, zum Beispiel Williams oder Force India, dass da vielleicht zum Beispiel ein Red Bull öfter stoppt. Könnte ich mir vorstellen.
Zuverlässigkeit, Christian. Sprit ist offensichtlich ein größeres Thema, als man denkt, außer bei Mercedes, wenn man den Artikel auf Formel1.de richtig deutet. In Melbourne musste nur Mercedes nicht auf den Spritverbrauch achten. Glaubst du das?
Das kann ich mir für Melbourne gut vorstellen, weil da wurde schon im Vorfeld kommuniziert, dass der Spritverbrauch ein Thema sein wird oder sein könnte, auch wegen des hohen Volllastanteils. Ich glaube nicht, dass das in China noch ein großes Thema sein wird. Thema Spritverbrauch glaube ich nicht, dass Rennen entscheidend sein wird, um ehrlich zu sein.
Aber glaubst du, das ist für ein anderes Rennen diese Saison noch so, dass man dann tatsächlich mal jemanden sieht, der einfach ausrollt? Werden wir das mal wieder erleben in der Formel 1?
Ausholen glaube ich nicht, aber was natürlich schon möglich ist, ist, weil die merken das einfach frühzeitig, wenn es knapp wird. Aber was schon möglich ist, ist, dass wir, wie wir es auch in den vergangenen Jahren manchmal erlebt haben, dass dann der berühmte Boxenfunkspruch kommt, Lift and Coast, was nichts anderes heißt, als fahr nicht an die Kurve ran und bremse auf dem letzten Zacken, sondern lass da noch ein bisschen Luft gehen, ein bisschen früher vom Gas, einfach um den Benzinverbrauch zu senken. Das kann ich mir vorstellen, dass passiert. Ich sehe das aber weniger für China jetzt als Problem, als vielleicht dann in Bahrain, weil da ist die Streckencharakteristik ganz ähnlich wie in Melbourne, also viel Stop and Go, das heißt viel hartes Abbremsen und viel rausbeschleunigen. Und man kennt das ja auch selbst. Jeder hat ja ein Benzinverbrauchsmesser wahrscheinlich im Auto, zumindest wenn es ein bisschen moderner ist als das Baujahr 1975.
Ich nicht.
Wenn man auf der Autobahn von Tempo 70 hochbeschleunigt auf 150, da sauft das Ding halt am meisten. Das ist so. Und das ist der Effekt, den wir auf diesen Stop-and-Go-Strecken haben. Aber in China, wo man in den meisten Passagen trotzdem reinrollt und auch wieder rausfährt, beschleunigt, ist es, glaube ich, nicht so das Thema wie in Melbourne oder in Bahrain.
Das schafft Ole Waschkaus Auto gar nicht.
Nee, so modern ist das nicht. Das hat auch keine Klimaanlage. Das ist
die fahrende Sauna von Ole Waschkau im Sommer. McLaren Honda, tatsächlich auch wieder ein Thema in Sachen Zuverlässigkeit. Wir müssten ja jetzt hier eigentlich die Wette abschließen. Schafft es McLaren Honda, schaffen es beide Fahrer wieder ins Ziel? Oder geht wieder spontan ein Motor hoch oder was weiß ich, die Elektronik versagt, es geht einfach aus. Fernando Alonso hat keinen Bock mehr. Also es kann ja alles sein.
Ja, man weiß es bei McLaren nie so genau. Ich meine, wenn sie nur 280 auf der Geraden fahren, dann wird es vielleicht einfacher, ans Ziel zu kommen. Aber Fernando Alonso war ja in Australien gar nicht so schlecht. Und ich denke, man hat es auch in den vergangenen Jahren gesehen, wo auch nach dem Test sehr, sehr schwarz gemalt wurde. Und dann lief es in den Rennen dann doch besser als gedacht. Natürlich nicht so gut wie erhofft, das ist klar. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie zumindest mit einem Auto ins Ziel kommen. Vielleicht auch durch glückliche Umstände Punkte holen. Und vielleicht schafft es Stoffel van Dorn auch hier mal, etwas mehr aus dem Auto rauszuholen, beziehungsweise, dass er es auch darf, ja. Das ist ja die große Frage. Beim letzten Rennen ist er ja letzter geworden, von denen, die ins Ziel gekommen sind. Ich bin da erstmal guter Dinge, dass es vielleicht diesmal ein bisschen besser läuft bei McLaren Honda.
Christian, wo siehst du McLaren Honda an diesem Wochenende?
Ich sehe die ungefähr in dem Bereich von Melbourne, aber in Wahrheit ist es bei McLaren totales Kaffeesatzlesen. Wir wissen, der Motor oder der Antriebsstrang ist nicht nur unzuverlässig, ihm fehlt auch Power, ist definitiv der schlechteste Motor, den es in der Formel 1 momentan gibt. Da fand ich auch ganz witzig, wir haben jetzt schon ein paar Mal dieses Gespräch mit dem Dr. Marco angesprochen, das ich gehabt habe. Red Bull stand ja mal, als Renault einen Rückzieher gemacht hat, kurzzeitig ohne Motor da. Die wollten dann zu Mercedes gehen, da gab es einen Handschlag zwischen Niki Lauda und Dietrich Mateschitz und ein riesen Missverständnis drum. Lange Rede, kurzer Sinn, Red Bull hat damals mit Honda verhandelt und wären dann eventuell letztes Jahr mit dem Honda-Motor gefahren. Und der Dr. Marco hat ihm gerade gesagt, das haben wir noch nicht veröffentlicht, wird aber in den nächsten Tagen dann auch kommen. Er ist dem Ron Dennis auf ewig dankbar, dass Ron Dennis damals das Veto eingelegt hat, weil auch Red Bull hätte gedacht, dass der Honda-Motor, dass die das schaffen, das Ding in die Gänge zu bekommen. Dem ist nicht so. Also McLaren ist die große Wundertüte. Tatsächlich stehen die ein bisschen besser da, als wir es nach dem Test vermuten mussten. Inwieweit das jetzt an einer Extraleistung lag, die Fernando Alonso von sich selbst gesagt hat, dass er Melbourne gebracht hat, oder ob das Auto tatsächlich ein bisschen besser ist, wissen wir nicht genau. Tue ich mich unfassbar schwer mit Prognosen. Prinzipiell sehe ich es ähnlich wie der Ole. Ich glaube, wenn bei denen alles top läuft, sind vielleicht ein, zwei Pünktchen drin. Da muss es aber schon wirklich richtig gut laufen.
Ja, und Zuverlässigkeit ist natürlich auch bei gewissen Fahrern ein Problem. Und im letzten Abschnitt werden wir ausführlich über Pascal Wehrlein sprechen, der erneut nicht am Rennen teilnehmen kann. Antonio Giovinazzi wird ihn wieder ersetzen im Sauber, aber einen anderen Fahrer, ich glaube, den werden wir auch bei jedem Rennen so ein bisschen beleuchten, das ist Lance Stroll. Ja, der Kanadier wird zum ersten Mal in China fahren. Auch da, Ole, müssen wir eine Wette abschließen, wie oft er ins Kiesbett fährt, oder glaubst du, dass er das Rennen und das Wochenende gut meistern wird?
Das ist auch sehr viel Glückssache, ne? Also das kann von bis sein. Er kann aufs Podium fahren, er kann aber auch kläglich in der ersten Runde sich von alleine drehen. Ja? Also da weiß man nie so genau, die Strecke kennt er ja nicht. Und die Strecke ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen herausfordernder, als es Melbourne war. Ich lasse mich bei Lance Stroll einfach immer überraschen jetzt. Aber ich denke, der wird sich, habe ich ja schon gesagt, hier im Podcast im Laufe der Saison fangen und mal gucken, was er in China leisten kann. Also da ist alles drin bei Lance Stroll, glaube ich. Ähnlich wie bei McLaren. Also Lance Stroll im McLaren wäre super.
Christian, jetzt eine ganz provokante Frage. Glaubst du, dass so ein Lance Stroll auf der langen Gerade, wenn dann jemand kommt zum Überholen ansetzt, auch mal so ein bisschen Schiss kriegen könnte?
Ach nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, mit den Basics des Rennfahrens ist ja schon vertraut. Ich fand aber eins interessant, mir ist kurz bevor wir jetzt in die Aufnahme gestartet sind, die Rennvorschau des Williams-Teams in die Hände geflattert. Und Lance Stroll sagt da, er wird seinen Approach im Vergleich zu Melbourne ein bisschen ändern, weil in China die Auslaufzonen größer sind. Also sprich, er fühlt sich jetzt bereit, ein bisschen zu attackieren. Wo ich mich frage, okay, in Melbourne war er da auch schon eher an der oberen Grenze. Wenn er da jetzt noch mehr versucht, ans Limit zu gehen, na, schauen wir mal. Aber grundsätzlich sehe ich es ganz ähnlich. Ich glaube, der ist ganz gut und er hat diesen Ruf des Paydrivers, weil sein Papa ihm halt diese Karriere ermöglicht hat. Aber du musst dann auch diese Rennen in der Formel 3 und die Meisterschaft erstmal gewinnen. Die Frage ist, wie lange braucht er, um ein bisschen in Fahrt zu kommen? Aber ich hab ja mit meiner Prognose kräftig ins Klo gegriffen, dass Lance Stroll vielleicht eine der Überraschungen sein wird dieses Jahr. Einfach weil die Erwartungen an ihn so niedrig sind. Aber vielleicht wird er dieser Prognose zumindest noch einigermaßen gerecht in den nächsten paar Rennen dann.
Ja, auch das werden wir natürlich beobachten. Ich glaube, er wird in China ausscheiden. Also und einmal zu weit in die Auslaufzone fahren und dann wahrscheinlich das Auto abwürgen oder sowas. Ja, ich möchte euch, bevor wir die letzte Pause hier bei Starting Grid machen, auf unsere Charity-Aktion Anstoß hinweisen. Gemeinsam mit Benedikt Höwedes organisieren wir Hilfsmittel sozusagen, Geld für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland und ihr könnt gewinnen. Und zwar haben wir eine tolle große Tombola und für 1 Euro pro Los seid ihr dabei, könnt Preise gewinnen, die ihr so nirgendwo kaufen könnt. Da haben wir unter anderem noch Match-Worn-Trikots von Schalke 04 und Bayer Leverkusen oder auch eine originale Medaille des deutschen Ringermeisters. Also ihr könnt da Sachen gewinnen und abstauben und dabei auch gleichzeitig helfen. Ja, also meinsportradio.de/anstoß ist da eure Adresse. Noch viele tolle Aktionen, noch viele tolle Preise sind zu vergeben und für euch die Möglichkeit natürlich auch zu spenden. Auch wenn ihr nicht an den Gewinnspielen teilnehmen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Da freut sich der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland mit dessen Schirmherrn Benedikt Hövedes und natürlich wir von meinsportradio.de wollen da helfen und ja, würden euch bitten, das auch zu tun. meinsportradio.de/anstoß und machen jetzt noch eine letzte kurze Pause, ein kleines Break und dann sind wir hier nochmal und sprechen über Pascal Wehrlein und über einige andere bunte Themen hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal heißt es Ni Hao und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den großen Preis von China mit Kevin Scheuren, Ole Waschkau und den Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Und ein Fahrer, der nicht beim Rennen sein wird an diesem Rennwochenende, ist Pascal Wehrlein. Im Sauber wird er ersetzt von Antonio Giovinazzi. Das zweite Rennen in Folge, das nächste Rennen wird es dann aber auf jeden Fall sein, ne? Christian, oder nicht?
Sagen die, visieren die an. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil ich glaube, den Doubleheader, die Rennen finden ja jetzt unmittelbar hintereinander statt. Also man hat sich schon so das Hintertürchen freigehalten, dass es vielleicht auch erst Sochi wird, wo Pascal Wehrlein wieder ins Lenkrad greift. Was natürlich das Spannende an dieser Geschichte ist, ist die große Frage. Ich habe da nicht die Antwort drauf, das muss ich gleich mal vorwegschicken. Aber es wird darüber spekuliert, hat das denn jetzt tatsächlich mit dem Fitnesszustand zu tun von Pascal Wehrlein, wo ja die Argumentation war, dass er nach diesem Race of Champions Crash einfach nicht genug Zeit hatte, in die Gänge zu kommen, körperlich jetzt, und dann, dass gerade mit diesen neuen Autos ein Problem ist. Oder ist es tatsächlich so, dass man gemerkt hat bei Sauber und vielleicht auch beim Motorenlieferanten Ferrari, dieser Antonio Giovinazzi hat sich in Melbourne richtig gut gemacht und dann wollen wir uns jetzt ein bisschen länger angucken, vielleicht sogar im Hinblick darauf, dass der für Ferrari ein Kandidat sein könnte, wenn Kimi Räikkönen zurücktritt. Ich möchte mich an diesen Terrain gar nicht beteiligen. Ich kenne die Formel 1 jetzt schon ein bisschen und würde das auf keinen Fall einfach ausschließen. Aber seriös beurteilen, ob das denn jetzt wirklich so ist, kann ich nicht. Und das kann wahrscheinlich letztendlich auch nur der Pascal selbst. Tatsache ist natürlich, dass das schon sein kann, dass er durch die Verletzung einfach ein paar Wochen nicht richtig trainieren konnte. Und dass das auch bei diesen Autos jetzt ein Handicap ist, ist mit Sicherheit so. Ob allerdings ein Fahrer, der ja grundsätzlich auf einem recht hohen Fitnesslevel ist, also auch Pascal Wehrlein ist ja einer, der nicht irgendwie zu viele Kilos auf dem Rippen hat, oder also einer, der immer stark trainiert hat in seiner Woche, ob der dann wirklich so stark gehandicapt ist, weil der mal ein paar Wochen Training verpasst hat, dass der ein Rennen nicht mehr schaffen kann, ich wage es so ganz vorsichtig zu bezweifeln. Aber wie gesagt, ernsthaft beurteilen kann ich das nicht. Ich hoffe, dass wir Pascal am China-Wochenende mal sehen und hören werden und dass er sich dazu auch nochmal äußert. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schlauer.
Ich möchte mich durchaus an diesen Theorien beteiligen. Ich mache das jetzt auch einfach mal, Ole. Ich mache das einfach mal mit dir, ne? Dann nehmen wir Christian da so ein bisschen aus der Schusslinie raus. Ja, Pascal Wehrlein hat ja diesen Ruf auch so ein bisschen weg in Deutschland, gerade bei Fans, die jetzt nicht gerade seine Befürworter sind, dass er so ein kleines, ich sage es jetzt plakativ, Weichwürstchen ist. Ja? Und dieses Bild, was er jetzt abgibt nach diesem Unfall beim Race of Champions, natürlich selbst verschuldet der Unfall, weist auch so ein bisschen auf diese Theorie hin, dass er ja vielleicht auch nicht die sogenannten Eier, kann man sagen, hat. Denn wenn wir uns mal überlegen, Fernando Alonso, der sich letztes Jahr beim großen Preis von Australien ja kapital überschlagen hat, oder vorletztes Jahr, wann war es? Vorletztes Jahr?
Letztes Jahr.
Der hat ein paar, auch irgendwie, ich glaube, ein Rennen ausgesetzt. Oder waren es maximal zwei?
Eins.
Ja. Und war dann wieder da. Und Ja, was sagt das über Pascal Wehrlein aus?
Und auch Bahrain wollte der unbedingt fahren.
Ja, eben. Also, der setzt sich da, Alonso wollte fahren. Da wurde er ja von allen einfach nur festgehalten, dass er nicht fahren sollte. Und ein Wehrlein sagt, ja, mein Fitnessstudio-Zustand lässt das nicht zu. Ich probiere es erst gar nicht. Ja, er hätte sich ja Freitag nochmal ins Auto setzen können und sagen können, ich probiere es doch nochmal. Er macht es nicht. Toto Wolff nennt es reif. Andere würden es jetzt vielleicht feige nennen.
Ja, in gewisser Weise ist es reif. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die Verletzungen wirklich waren. Das wissen wir natürlich nicht. Allerdings dankt ihm das halt auch, glaube ich, keiner. Also und ich denke, dass keiner der Kollegen sagen wird, oh, was? Ja, Mensch, das ist ja, das hätte ich auch gemacht. Sondern ja, ich denke, vielleicht mit ein bisschen Zähne zusammenbeißen würde das gehen. Man weiß, man kennt die Auswirkungen der Verletzung natürlich nicht. Und vielleicht tut man sich auch besser daran, dann zu sagen oder letztes Wochenende schon zu sagen, pass auf, der fährt erst wieder in Barcelona, ist das Rennen, was nach Sochi kommt? Ich glaube. Fährt erst wieder dann oder fährt erst wieder in Sochi und nicht das jetzt irgendwie Woche für Woche zu machen und jetzt sich noch die Hintertür offen zu lassen, was auch damit natürlich zu tun hat, dass wenn Giovinazzi in Bahrain fahren würde, er den Young Drivers Test nicht fahren könnte. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, wenn man ihn wirklich als zum Beispiel Kimi Räikkönen Nachfolger haben will, dann wäre es ja ganz gut, wenn er die Erfahrung sammeln könnte. Jetzt gab es auch das Gerücht, dass Ferrari hier dagegen ist, quasi, dass Pascal Wehrlein fährt und man quasi dann so ein bisschen einlenkt und Giovinazzi ins Auto setzt. Also das hat, glaube ich, sehr viele Facetten und Pascal Wehrlein tut, glaube ich, daran, schnell ins Auto wieder zurückzukehren. Was da jetzt letztendlich genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Wenn es diese Gerüchte gibt, dass man sich Giovinazzi angucken will, weil man vielleicht auch bei den Tests schon gemerkt hat, oh, der kann ja ganz gut was, dann ist da, glaube ich, auch in etwa was dran. Inwieweit kann ich nicht einschätzen. Für Pascal Wehrlein ist das ziemlich blöd und es ist auch für sein Image, gerade hier in Deutschland, nicht gerade förderlich, dass er dieses Wochenende wieder nicht im Auto sitzt, weil man muss natürlich auch sagen, bisher hat er noch nichts geleistet, sodass man sagen könnte, oh, ne? Wenn jetzt Sebastian Vettel sagen würde, ah, ich bin verletzt, ich kann zwei Rennen nicht fahren, dann würde man ihm das glauben, ja. Aber Pascal Wehrlein, weiß ich nicht, es passt ins Bild einfach.
Christian. Wisst ihr, jetzt werfe ich doch mal eine Verschwörungstheorie in den Raum.
Ja, komm.
Vielleicht tun wir dem Pascal auch Unrecht und der will eigentlich auch unbedingt fahren, wird aber gebeten, das nicht zu äußern, einfach um da nicht zusätzliche Unruhe reinzubringen in dieses Thema. Ja. Weil was mich ein bisschen irritiert hat, Mercedes-Benz oder jedes Team schickt ja vor den Rennen eine Pressemitteilung aus und Mercedes-Benz hat das getan mit einem ausführlichen Zitat von Toto Wolff, wo er ausdrücklich die geistige Reife von Pascal Wehrlein lobt, der auf dieses Rennen verzichtet. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob so ist, nur um das klarzustellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dem Pascal gesagt hat, du, mach da mal keinen Aufstand jetzt. Es ist halt so, Ferrari will den Giovinazzi sehen. Wir verkaufen dafür diesen Verzicht von dir in der Öffentlichkeit einigermaßen so, dass du keinen Gesichtsverlust dran erleidest. Das ist das eine. Und das zweite ist, wo ich ein bisschen für Verständnis für den Pascal werbe, ist, der Junge muss unfassbar verunsichert sein in der Situation, in der er sich befindet. Der hat beim Race of Champions, ich sag's jetzt mal ganz plump, Scheiße gebaut. Er hat sich dadurch verletzt, hat dadurch einen Trainingsrückstand, ist da selbst dran schuld, hat die Situation gehabt, letztes Jahr schon, dass ihm der Ocon Mercedes intern bei Force India vorgezogen wurde, hatte dann ganz plötzlich aus dem Nichts die Chance auf den Mercedes Drive, die Chance seines Lebens sozusagen. Auch da wurde ihm Bottas vorgezogen und jetzt plötzlich sitzt er nicht mal mehr im Sauber, sondern muss zuschauen, wie da ein anderer Junge, der ungefähr in seinem Alter ist und sich plötzlich aufdrängt für höhere Aufgaben und er ist völlig außen vor. Also die Situation, in der er sich befindet, ist wirklich beschissen, kann man nicht anders ausdrücken. Und vielleicht spielen da Unsicherheit und auch Absprachen im Hintergrund eine Rolle. Vielleicht, ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber vielleicht möchte der auch eigentlich fahren und würde sich auch fit fühlen, aber er darf halt einfach nicht.
Ja, klar, also das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Formel-1-Fahrer per se Bock hat, Formel 1 zu fahren und sich da nicht hinsetzt und sagt, ich könnte es auch sein lassen. Aber wie lange kann sich das Sauber denn jetzt erlauben, diese Hängepartie mitzumachen? Ich meine, das Auto wird ja jetzt peu à peu auch auf Giovinazzi eingestellt und man hat ja gesehen, was er zu leisten instande ist. Was macht man denn jetzt, wenn er bei diesem Doubleheader Christian zweimal ins Ziel kommt und vielleicht sogar einmal in die Punkte fährt? Dann können die doch nicht sagen, wir nehmen jetzt wieder Pascal Wehrlein, wo wir nicht wissen, ob er überhaupt in dieser Saison nochmal diesen Fitnesszustand erlangt, um dieselben Leistungen abzurufen, wie Giovinazzi es tut.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ist genau das, was ich sage. Der Wehrlein ist in einer echt beschissenen Position, weil ich glaube, wenn es blöd läuft, kann ihm das tatsächlich passieren, dass er zusieht für den Rest der Saison. Weil eins steht auch fest, wenn Ferrari politisch Druck macht, dass Giovinazzi in diesem Sauber sitzt, und Sauber hat ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis von Ferrari, einfach aufgrund der Motorenlieferung, die sind auch finanziell trotz der neuen Investoren nicht so auf Rosen gebettet, dass die sich das alles aussuchen können wahrscheinlich, dann haben die ein Problem. Und wenn Ferrari sagt, Giovinazzi sitzt da jetzt drin, wird der mutmaßlich auch tatsächlich drin sitzen. Denn eins ist auch klar, das zweite Cockpit von Marcus Ericsson wird da nicht frei werden, denn die Förderer von Marcus Ericsson sind letztendlich die, denen das Team gehört. Im weitesten Sinne ist das die Rausing-Familie aus Schweden. Kann mir nicht vorstellen, dass der Ericsson da rausfliegen wird. Das heißt, Pascal ist echt in einer beschissenen Situation.
Ole, letzte Frage zu Pascal Wehrlein. Glaubst du, es gibt noch die Ausfluchtmöglichkeit DTM für ihn in dieser Saison?
Also die gibt's, glaube ich, immer. Ob er sich damit einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Und dann ist, glaube ich, die Formel-1-Karriere auch vorbei.
Also weil, das wäre halt so die nächstmögliche Option gewesen, dass er wenigstens ein bisschen Rennen fahren kann. Oder kann man ihn nicht irgendwie in ein GP2-Auto setzen oder so? Ich weiß es ja nicht. Also irgendwas
Wenn Mercedes ein Formel-2-Auto hätte... Ach, würde das funktionieren?
Natürlich, genau.
Haben sie aber nicht. Ja, also wenn er in die DTM zurückgeht, was natürlich eine Option wäre, man muss natürlich auch fairerweise sagen, ein Mercedes-Pilot im Ferrari quasi, Sauber ist ja bekanntlich der blaue Ferrari schon immer gewesen, das passt überhaupt nicht zusammen, ja, wie sie das Mercedes-Logo dann da abkleben. Das ist halt ganz komisch und ich kann mir halt vorstellen, dass Pascal Wehrlein vielleicht ins Auto zurückkehren wird, dann in 2-3 Rennen. Dass vielleicht aber im Verlaufe der Saison Antonio Giovinazzi noch ein paar Mal im Auto sitzt und man da munter durchtauscht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann, wenn es ganz schlimm läuft, dass es das für Pascal Wehrlein war, er dann DTM fährt und dann ab 2018 das Formel-E-Team von Mercedes verstärken wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil bei Mercedes wird man, glaube ich, an ihm festhalten. Und ja, es ist halt einfach ziemlich blöd gelaufen für Pascal Wehrlein. Man kann nur hoffen, dass er vielleicht schon in Bahrain wieder im Auto sitzt, da die Rennen aber beide hintereinander sind und da er nicht innerhalb von der Woche plötzlich wieder topfit sein wird, wird das nicht passieren. Also spätestens in dem Rennen danach, was glaube ich Russland ist. Und ja, man kann für Pascal Wehrlein nur hoffen, dass Giovinazzi diese Leistung, die er beim Australien Grand Prix gebracht hat, nicht in China und dann vielleicht auch Bahrain noch toppt.
Drücken wir ihm da die Daumen und tippen jetzt den großen Preis von China, ihr beiden, mit mir zusammen. Ihr könnt das auch tun, meinsport.de, dann oben auf den Reiter Aktionen gehen, auf das Kick-Tipp-Spiel der Formel 1 klicken, anmelden, mitmachen und am Ende der Saison 2 Karten für den großen Preis von Ungarn 2018 gewinnen. Ole, ich möchte gerne von dir wissen, wie sieht das Treppchen in China aus?
Es ist schwierig. Ich sage mal, und ich lehne mich ja gerne aus dem Fenster, ich sage mal, Lewis Hamilton gewinnt vor Sebastian Vettel und Sergio Perez.
Okay, das ist mal aus dem Fenster leben. Wir wissen, bei uns beiden ist der Schwerpunkt weiter vorne, deswegen fallen wir meistens raus aus diesem Fenster. Ich tippe auf Lewis Hamilton als Sieger, dahinter Max Verstappen und auf Platz 3 Sebastian Vettel. Christian, jetzt hau raus.
Ja, im Sinne der Abweichung tippe ich zwar auch auf einen Sieger Lewis Hamilton, ich sage aber, Valtteri Bottas wird Zweiter. Ich glaube, Mercedes wird sich stärker präsentieren als in Melbourne. Und ich tippe einfach mal, dass Kimi Räikkönen Dritter wird, weil ich glaube, der hat sich in Shanghai immer ganz gut gemacht.
Ja, damit könnte ich mich auch abfinden. Räikkönen auf 3. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Bei euch fürs Zuhören natürlich nächste Woche. Das ist eine geile Formel-1-Woche, zumindest hier bei uns, bei Starting Grid auf meinsportradio.de. Denn es wird 2 Ausgaben geben. Einmal natürlich die Rückschau auf den großen Preis von China und dann bereits die Vorschau auf den großen Preis von Bahrain, der ja dann am nächsten Wochenende schon ansteht. Aber für euch heißt es, am Wochenende nicht so früh aufstehen wie beim großen Preis von Australien. Um 8 Uhr ist das Rennen am Sonntag, also deutscher Zeit. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, schon nächste Woche nach dem Rennen von China. Und für alle weiteren Informationen rund um die Formel 1 empfehlen wir euch natürlich formel1.de und motorsporttotal.com. Dort werdet ihr auch im Live-Ticker täglich mit den neuesten Infos rund um die Königsklasse des Motorsports versorgt. Macht's gut, schönes Rennen am Sonntag, schönes Rennwochenende, viel Spaß. Und dann hören wir uns hier wieder bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Tschüss. Ach, stopp, Ole Waschkau, das letzte Wort.
Ich dachte schon, du vergisst mich. Und dachte, du willst dir was Neues einführen.
Nein.
Ja, ich übernehme dann mal wieder das letzte Wort. Ich mache es aber auch recht kurz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Grand Prix von China. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Nächste Woche hören wir uns ja gleich zweimal wieder. Also mehr Formel 1 Content geht fast nicht. Findet ihr natürlich auch auf meinem YouTube-Channel und natürlich auf motorsporttotal.com und formel1.de. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.